Nehemia 8, Vers 9 bis 18. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörten, fingen alle an, laut zu weinen. Da sagte der Statthalter Nehemia, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen: Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Esra sagte zu ihnen: Geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt, und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Auch die Leviten redeten den Leuten zu: Beruhigt euch, denn dieser Tag ist ein Festtag des Herrn. Macht euch nur keine Sorgen. Da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten, denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war. Am zweiten Tag kamen die Sippenoberhäupter des ganzen Volkes mit den Priestern und den Leviten zu Esra, dem Lehrer, um die Worte des Gesetzes noch genauer zu studieren. Da fanden sie im Gesetz, was Mose auf Befehl des Herrn geschrieben hatte: Die Israeliten sollen während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen, und sie sollen in Jerusalem und in allen ihren Städten ausrufen und bekannt machen: Geht auf die umliegenden Berge und holt euch frische Zweige von edlen und wilden Ölbäumen, Myrten, Dattelpalmen und anderen dicht belaubten Bäumen, damit wir Laubhütten bauen können, wie das Gesetz es vorschreibt. Da ging das Volk hinaus, holte Zweige und baute sich Laubhütten. Die einen auf den flachen Dächern ihrer Häuser, andere in ihren Höfen, in den Vorhöfen des Tempels und auf den freien Plätzen am Wassertor und am Ephraimtor. Die ganze Gemeinde der Heimkehrer baute Laubhütten und wohnte in ihnen. Das hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht mehr getan. Alle waren glücklich und voller Freude. Täglich, vom ersten bis zum letzten Festtag, las Esra laut aus dem Gesetzbuch Gottes vor. 7 Tage wurde das Fest gefeiert. Am 8. Tag fand die im Gesetz vorgeschriebene Festversammlung statt.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, wir haben gehört von der Einsetzung des Laubhüttenfestes. Wir haben gehört, dass das Volk der Heimkehrer, also nicht der Etablierten, die seit Generationen sicher und gut leben, sondern derer, die gerade heimgekehrt sind und gerade wieder ihr staatliches Leben aufnehmen, dass in der Formulierung Luthers ihre Ohren waren dem Gesetz zugekehrt und, sprichwörtlich geworden in der deutschen Sprache, das Volk war versammelt wie, kann man heute eigentlich nicht mehr sagen, wie ein Mann, sagen wir heute nicht mehr. Aber vielleicht kennt ihr noch diesen Ausdruck für Geschlossenheit, ja, wie ein Mann. Das ist eine große alte Sehnsucht, auch unter uns Christen. Das Volk zu versammeln in Geschlossenheit. Ich möchte heute in dieser Predigt, und ich hoffe, ich kann euch damit dienen, in dem, was ihr getan habt, was ich nur sehr, sehr fragmentarisch wahrgenommen habe. Ich weiß nicht so genau, was ihr gemacht habt in diesen Tagen. Ich hoffe, ich kann euch damit dienen. Ich möchte über 3 Dinge nachdenken und dabei auch so ein paar Predigtpfeile spitzen. Falls es euch ein bisschen wehtut, macht nichts, das gehört dazu. es ist, wie soll ich sagen, es soll uns alle zum Nachdenken bringen. Ich möchte nachdenken über das Volk, über die Freude am Herrn oder im Herrn und über diese merkwürdigen Laubhütten. Das Volk Israel ist ein heiliges Volk. Ich denke, da sind wir uns einig. Das Volk Gottes, das Volk des Bundes, schwergewichtiger Begriff. Israel ist berufen, Israel ist herausgerufen und erwählt aus allen Völkern. Gott ist das Ewige gegenüber dieses Volkes. Die Christenheit, obwohl tief gespalten, ist auch ein Volk Gottes in diesem Sinne. Schaut, 12 Jünger wählt Jesus aus. Nicht 10, nicht 15, sondern 12. Das spricht eine klare Sprache. Wir, die Christen, sind hinzuberufen als neues Israel. Damit stellt Jesus die, die ihm nachfolgen, egal ob sie Juden sind oder aus anderen Völkern stammen, in die Tradition der 12 Stämme Israels. Die Christenheit ist also auch ein Volk Gottes. Das deutsche Volk, das französische Volk sind kein Volk Gottes in diesem Sinn. Im 19. Jahrhundert fing man an, den nüchternen, sachlichen Begriff Volk ideologisch aufzupumpen. Stichwort Nationalismus. Man hätte die Leidenschaft auch auf die Sprache richten können. Man hätte sich auch leidenschaftlich identifizieren können mit den Monarchen, die Völker regieren. Nein, man wählt das Volk. Nationalismus. Es hat eigentlich harmlos begonnen, als Versuch, die unterschiedlichen deutschen Stämme zusammenzubinden als Deutsche. Stellt euch nur mal einen Friesen vor, mit diesen blau-weiß gestreiften Hemden. Und stellt einen Schwaben oder Urbayern daneben, mit Gamsbart. Da liegen Welten dazwischen. Was als Versuch begann, die unterschiedlichen deutschen Stämme zusammenzubinden als Deutsche, endete in einem Abgrund des Leids und der Sünde. Denkt nur daran, schon vor Hitler waren Juden zwar deutsche Staatsbürger, galten aber eben doch nicht wirklich als Deutsche. Sie waren ja Juden. Aber Deutsch ist keine Religion. Und das deutsche Volk war nie ein Volk Gottes. Auch in den Zeiten nicht, in denen der christliche Glaube die Deutschen stark geprägt hat. Ich habe es schon oft gesagt, und unsere deutsche Sprache ist viel stärker durch den christlichen Glauben geprägt, als wir Deutschen es sind. Das erste Mal, dass man die deutsche Sprache für komplexe Zusammenhänge benutzt hat, war in der Mystik, wo man in Deutsch bezeugt hat, was Gott einen hat erfahren lassen. Und das prägt bis heute unsere Sprache. Ich warne uns heute davor, dass wir wieder träumen. Wir könnten das Volk, das deutsche Volk meinetwegen oder ein anderes, versammeln und es, wie damals bei Nehemia 8, die Gesetze Gottes lehren. Eine schöne Vorstellung wäre das, dass die alle da stehen wie ein Mann und ihre Ohren dem Gesetz Gottes zuwenden. Hören wir auf, davon zu träumen. Hören wir auf, ich sage es extra zugespitzt, uns den Mantel der alttestamentlichen Propheten umzuwerfen und einem verstockten Volk die Wahrheit entgegenzuschreien, die keiner hören will. Wir sind keine Propheten. Wir sind im Auftrag Jesu unterwegs. Auch ich bete, Herr, schenk uns Umkehr, schenk uns eine Erweckung. Aber erweckt und bekehrt wird nicht das Volk. Erweckt werden einzelne Menschen. Und dann einzelne Menschen, glaubende Menschen, die Gott ungehorsam sind, die kann ich ansprechen mit dem Gesetz Gottes. Die werden, wenn sie keine Fundamentalisten sind, darüber nachdenken, was ich oder Gott ihnen sagt. Können wir unser Volk versammeln, wie Nehemia und Esra es taten? Ich sage nein. Können wir das christliche Volk, das neue Volk Gottes versammeln? Ich sage leider auch nein. Denn wir haben Spaltungen zugelassen und spalten weiter und ein allgemeines Konzil aller Christen ist in weiter Ferne. Können wir den Antisemitismus beseitigen mit unserem Protest vor den Ohren des Volkes? Ja, da können wir schon etwas erreichen, weil die große Mehrheit unseres Volkes Antisemitismus widerwärtig findet. Gott sei Dank. Können wir verlangen, dass unser deutsches Volk den Sonntag heiligt? Nein. Wir können nur bezeugen, dass uns die Heiligung des Sonntags wichtig ist. Können wir verlangen, dass Abtreibungen verboten werden? Nein. Aber ich sehe, und zwar immer mehr, immer intensiver, heute sehe ich das stärker als vor 15 Jahren, dass Gottes Geist auch bei denen, die nicht glauben, wirkt. Er wirkt auf einem Umweg über das Gewissen. Können wir verlangen, dass die Ausbeutung der Arbeitskräfte bei uns und in der dritten Welt unterbleibt? Nein. Aber ich hoffe doch, dass christliche Geschäftsleute anders sind. Ich bin aber nicht sicher. Geld und Profit verführen gerade gläubige Menschen oft zur Sünde. Können wir Halloween verbieten lassen, das so deutlich an heidnische, problematische Dinge anknüpft und mit Ängsten spielt? Können wir das verbieten lassen? Nein. Natürlich können wir in der Öffentlichkeit Zeugnis ablegen, Plakate kleben, Anklagen erheben und versuchen, den Leuten ins Gewissen zu reden. Aber sehr oft denke ich, was bringt das wirklich? Du sagst vielleicht, ja, sind wir denn völlig ohnmächtig? Nein. Wir können tun, was Jesus getan hat. Er hat die Möglichkeiten, die ihm seine Zugehörigkeit zum jüdischen Volk gegeben hat, genutzt. Er hat gesprochen auf der Straße und gelegentlich in den Synagogen. Aber sein Gegenüber war nicht das Volk. Sein Gegenüber waren Einzelne aus diesem Volk. Und schon bei Jesus Einzelne auch aus anderen Völkern. Ja, Jesus ist der König der Juden. Pilatus hatte recht. Ja, Christus ist König. Aber sein Reich ist nicht von dieser Welt und wir können der Welt nicht Gottes Willen per Gesetz aufzwingen. Das Volk Israel war von Gott herausgerufen aus den Völkern. Nun ruft Jesus Einzelne, dich und mich, egal ob wir Juden oder Griechen oder sonst was sind. Aus diesen Einzelnen formten Jesus und die Apostel und die urchristlichen Missionare ein neues Volk Gottes, das mit in und unter den Staatsvölkern, den Nationen existiert. So verstehe ich den Missionsbefehl. So verstehe ich dieses Mache zu Jüngern alle Völker. Die Bekehrung Einzelner in den Völkern scheint mir der richtige Weg zu sein und nicht nur eine Notlösung. Das ist die Praxis Jesu und der Apostel gewesen. Die Bekehrung von ganzen Völkern hat den Unterschied zwischen der Residenz des Königs und dem Haus Gottes, dem Tempel, verwischt und die Christenheit in politische Machtkämpfe und Kriege hineingezogen. Vielleicht wisst ihr, dass die Bekehrung der Sachsen keine Sache des Glaubens gewesen ist. Karl der Große hat gesagt, Taufe oder Tod. Man könnte jetzt zugespitzt sagen, das merkt man bis heute in Sachsen. Naja, so weit will ich nicht gehen. Ich nehme es zurück. Was ich hier sage, ist sehr knapp gesagt. Es ist zugespitzt gesagt. Widerspruch ist möglich. Ich hätte Lust, darüber zu diskutieren. Bei Nehemia und Esra geht es darum, das Volk zu versammeln und es die Gesetze Gottes zu lehren. Und wir? Müssen wir verglichen mit Nehemia kleine Brötchen backen? Keine Bekehrung der Völker, keine Rückkehr des deutschen Volkes auf den Weg der Gebote Gottes. Nein, wir müssen nicht kleine Brötchen backen. Wenn wir tun, was Jesus getan hat, backen wir keine kleinen Brötchen, sondern wir gehen den Weg des Glaubens. Das ist eine große und eine wunderbare Sache mit großer, verwandelnder Kraft. Eine Kraft, die unser Denken und Handeln verändert und ein Zeichen setzt für die, die umkehren wollen. Das ist etwas anderes als bei Nehemia, aber es ist etwas Großes. Und das ist der Weg, das ist die Wahrheit, das ist das Leben und das ist unser Auftrag. Ich warne davor, zu versuchen, den Menschen die Gesetze Gottes zu lehren, bevor sie Christus begegnet sind und sich ihm anvertraut haben. Und auch danach sollten wir in unseren Gemeinden, Hauskreisen und Gruppen zurückhaltend sein und darauf vertrauen, dass Gottes Geist wirkt. Und die Heiligung des Lebens nicht auf Kommando erfolgen kann. Mein zweites Thema, die Freude im Herrn. Bei Nehemia sehen wir die Leidenschaft für das Gesetz des Herrn. Und ganz oft spüren wir diese Leidenschaft auch und haben diese Sehnsucht. Auch ich habe diese Sehnsucht. Ich respektiere diese Sehnsucht. Bei Nehemia sehen wir die Leidenschaft für das Gesetz des Herrn. Alle hören zu, alle nehmen sich Zeit dafür. Diese Leidenschaft kann zu Tränen führen, zu Tränen der Ergriffenheit und Tränen der Reue. Wir wissen aus der Geschichte des Volkes Israels und der Geschichte der Christenheit aber auch, dass die Leidenschaft für das Gesetz zu Gewalt geführt hat. Abweichler, Sünder wurden unter Druck gesetzt, ausgeschlossen aus der Familie, ausgeschlossen aus der Gemeinde, ja manchmal sogar getötet. Stichwort und Problemanzeige: Gesetzlichkeit. Ein Erbschade, der mit uns Christen geht. Gesetzlichkeit. Gott bewahre uns davor. Befreien wird er uns nicht davon, aber er soll uns davor bewahren und soll die Freude am Herrn größer machen als die Leidenschaft für das Gesetz. schauen wir hin. Mitten in all der Leidenschaft für das Gesetz des Herrn leuchtet auf, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.
Halleluja.
Eben. Und das muss jeder spüren, der sich uns nähert. Das muss jeder spüren, der sich uns nähert. Dieser Überfluss und nicht die Analyse der Defizite. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, heißt es in Nehemia 8. Aber Achtung, es gibt im sogenannten Alten Testament, keine sehr glückliche Bezeichnung, auch andere Überlieferungen. Diese Überlieferungen haben viele christlichen Gemeinden geprägt und viel Leid erzeugt. Da heißt es, ich fasse so ungefähr zusammen, da muss man dann diesen Finger hier in Anwendung bringen. Die tadellose, konsequente Befolgung aller Gebote und Gesetze des Herrn, Wort für Wort, das ist unsere Stärke. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man, die Prediger, die das sagen, haben natürlich eine Auswahl dieser Gesetze gemacht. Ja? Klammer zu. Jede Übertretung ist die Botschaft. Jede Übertretung schwächt uns. Uneinsichtige Übertreter, die man nicht mit Gebet und Anrede zur Vernunft bringen kann, müssen entfernt werden. Sonst droht Schwäche und Unheil. Es geht um, hohes Ideal, aber völlig falsch, die Reinheit der Gemeinde. Eine hohe Leidenschaft. Sie führt uns aber in die Irre. In dieser Tradition kannst du sagen, AIDS und Covid sind und Überschwemmungen sind selbstverständlich Strafen Gottes für unsere Sünden, ganz klar. Weg damit, sage ich. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Hier bei Nehemia drückt sie sich witzig aus, muss man sich mal so merken als Bibelspruch. Fettes Essen und süße Getränke. Bei Luther. Die moderne Übersetzung, die ihr da hattet, hat das ein bisschen verwischt. Aber bei Luther steht das richtig schön. Fettes Essen und süße Getränke. Und in einem wunderbaren Fest am Vorabend des Sabbat, sagte mir ein altkatholischer Priester, den ich vorsichtshalber angerufen habe, um meine Kenntnisse über das Laubhüttenfest noch mal zu überprüfen, nicht, dass ich mich hier blamiere. Am Vorabend des Sabbat tanzen die Rabbiner an der Klagemauer. Und die Hasidim, das wusste ich ja vorher schon, tanzen mit der Tora im Arm. Und wir, Christen, rufen, wenn wir dem Herrn entgegengehen. Gleich wird das geschehen. Rufen, wenn wir dem Herrn entgegengehen im heiligen Abendmahl, erhebet eure Herzen, erhebet eure Herzen, sie zum Herrn. Und griechisch an notin taskadias und lateinisch sursum corda und katholisch die Herzen in die Höhe. Auch okay, diese Übersetzung. Dieser Ruf, ich will euch darauf aufmerksam machen, ich bin ziemlich sicher, ihr alle seid auch begeistert von Anbetung. Dieser Ruf ist Anbetung seit dem ersten Jahrhundert nach Christus. Das ist doch was. Das ist auf derselben Höhe wie Amen und Halleluja und Maranatha. Dieses Thema der Freude am Herrn steckt in diesem Ruf. Und dieses Thema wird immer wieder, in allen Jahrhunderten, findest du das, erneuert durch das Wirken des Heiligen Geistes. Charismatische Bewegung, okay, aber glaubt nicht, das hätte gerade erst im letzten Jahrhundert angefangen. Also, nihil sub solo novum, es gibt nichts Neues unter der Sonne Gottes. Alles schon mal da gewesen, aber das zeigt ja, es ist wichtig und der Geist bringt es in jeder Generation neu zur Geltung. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Jetzt will ich noch ein bisschen sticheln und sagen, aber sie soll echt sein. Das ist immer so ein Problem. Egal, was du machst, die Suche nach Echtheit ist ein schwieriges Ding. echt sollte sein, nicht showmäßig inszeniert. Ich habe mal erlebt bei uns im Dreifaltigkeitshaus, wir hatten da so einen Spotlight-Gottesdienst mit einem riesen Etat für Licht und alles, war ganz toll, dass beim ersten Akkord der Lobpreisband sind bereits einige total abgehoben. Showmäßig abgehoben. Natürlich kann ich vermuten, dass der Heilige Geist sie in diesem Augenblick hingerissen und weggerissen hat. Übrigens deutsche Sprache, hingerissen, weggerissen, mystisches Vokabular. Aber meine Erfahrung zeigt mir, bei mir selbst und anderen, und lässt mich vermuten, das war nicht echt. Es lag auch kein Segen drauf. Viele, die bereit gewesen wären, sich von Gott bewegen zu lassen und ihr Denken über die Charismatiker mal ein bisschen zu verändern, wichen erschrocken zurück vor denen, die so angeknipst wirkten. Schon früher, seit den Tagen der ersten Pietisten, gab es die Freude des Herrn in echt und in unecht. Ich habe kein unfehlbares Konzept für Echtheit. Aber für mich hat sich eine Formulierung des heiligen Benedikt bewährt. Er spricht vom Geist nüchterner Trunkenheit. Merkt euch das, super. Nüchterne Trunkenheit beim Gebet. Für mich steht fest, auch wenn ich kein unfehlbares Rezept habe, Ausführungsbestimmungen zu erlassen ist schwer. Für mich steht fest, der Einfluss der Lehre, der Glaubenslehre ist zu groß bei uns. Und auch ich mache ja jetzt gerade wieder Glaubenslehre. Ne? Der Einfluss dieser Glaubenslehre ist zu groß bei uns. Zu viel Synagoge, zu wenig Tempel. Versteht ihr, was ich meine? Lehrhaus, Tempel, Synagoge. Zu viel Kanzel, zu wenig Altar. Zu viele Worte, zu wenig Gesang. Zu viele Belehrungen, zu wenig Schweigen, gefülltes Schweigen. Ja, auch dies. Zu viel Gesetz, zu wenig Evangelium. Zu viel Kopf, zu wenig Herz. Zu viele Prinzipien, zu wenig Flexibilität, zu viele Standpunkte, zu wenig Weg und Nachfolge. Der Glaube ist kein Standpunkt, sondern ein Weg. Und zu diesem Weg gehört auch immer wieder die Frage, wohin soll's denn gehen? Leute, die 100% wissen, was richtig ist, für die ist es schwer, den Weg des Glaubens zu gehen. Zu viel Standpunkte, zu wenig Weg und Nachfolge. Zu viele Wahrheiten, zu wenig Schönheit. Die Freude am Herrn, das ist die Einladung, in Gebet und Gottesdienst die Nähe Gottes zu erfahren und froh zu werden. Für das Gebet heißt das nicht immer nur Bitte, Dank und Klage, sondern Betonung des Lobpreises. Amen, Halleluja, Hosanna, Maranatha. In 100 Jahren werden wir wissen, welche von den vielen, vielen Lobpreisgesängen sich halten werden und in den Schatz der Tradition eingehen werden. Und das Gesangbuch, was wir heute in Händen haben, das ist das, was übrig geblieben ist von der unendlich großen Produktion der geistlichen Lieder seit der Reformationszeit. Aber ich bin sicher, Amen, Halleluja, Hosanna, Maranatha wird dazugehören. Wenn der Tod durch die Auferstehung Jesu verschlungen ist in den Sieg, Spitzenformulierung von Paulus, dann darf unser christliches Lebensgefühl nicht dominiert werden vom Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit und vom Defizit. Wir müssen uns dem stellen, klar. Aber unser Lebensgefühl darf nicht davon dominiert werden. Wenn die Freude am Herrn unsere Stärke sein soll, dann sollten wir unseren Blick auf den Glanz des göttlichen Lichtes und die Fülle der Lebendigkeit legen. Dieses Licht, diese Freude verklärt und verwandelt auch die Beschwernisse der Vergangenheit in Freude. Was früher grau war, wird jetzt Licht. Was früher anstrengend war, wird jetzt zu einer wunderbaren Wohltat. Da sind wir bei den Laubhütten. Mit Laubhütten in improvisierten, quasi Zelten ohne Dach unterwegs zu sein, in der Wüstenwanderung, das war wenig komfortabel und überhaupt nicht festlich. Jetzt aber beim Laubhüttenfest Sukkot leben Familie und Freunde eine Woche lang in Laubhütten, besuchen sich gegenseitig, freuen sich, schauen durch die Zweige hinauf in den offenen Himmel und danken Gott für die Ernte. Sie danken Gott voller Freude. In Nehemia 8 steht, es ist ihnen klar geworden, die Laubhütten, die hatten sie schon seit Josua nicht mehr aufgebaut. Und jetzt ist es Ausdruck einer wunderbaren Freude. Der Weg durch die Wüste war für Israel schwer und gefährlich. Wenn wir heute in Wüstenerfahrungen einkehren, gehört zum Programm von vielen guten Klöstern, dann ist es eine Befreiung. Kerzenlicht am Abend war früher normal, es war aber auch teuer und nicht optimal zum Lesen. Wenn wir die Kerzen aber an Weihnachten anzünden oder auf den Altar stellen, ist es die reine Freude. Wenn der Gottesdienst keine Lehrveranstaltung ist, wenn der Gottesdienst ein Fest ist und Christus in unserer Mitte, dann brauchen wir, um froh zu werden, nicht nur zeitgemäße Sprache, moderne Gesänge, technisches Equipment auf der Höhe der Zeit. Wir brauchen auch die Laubhütten, das Material der Vergangenheit, das durch Gottes Geist verwandelt wird und zum Teil des Festes. Ja, wir brauchen auch diese merkwürdigen Gewänder. Wer war das da eben, als ich da kam mit der Kutte? Was war das nochmal? Cooles Outfit, nee, oder irgendwas. Was war das? Bombe. Ja, Bombe. Jetzt könnte man sagen, was soll das alles? Wir müssen konsequent umstellen auf heutigen Stil, heutige Sprache, heutige Musik, heutige Technik. Dafür kann man argumentieren. Ja? Und dafür argumentiere ich auch in Gemeinden, die völlig hinten dran sind. Gibt es viele. Aber wir brauchen auch das Material der Vergangenheit. Wenn wir nur den gegenwärtigen Stil pflegen, ist die Gefahr sehr groß, dass auch der Zeitgeist in uns einströmt. Und dann muss man ständig aufpassen, dass man der Sache nicht verfällt. Technik kann auch eine fixe Idee sein. Wenn man diese verwandelten Dinge aus der Vergangenheit benutzt, ist, glaube ich, die Gefahr nicht so groß. Auch da gibt es Gefahren, das möchte ich jetzt aber hier nicht entfalten. Wir brauchen auch die Laubhütten, wir brauchen das Material der Vergangenheit. Wir brauchen diese Orgel, wir brauchen das Gesangbuch, wir brauchen Gewänder. Nicht unbedingt, aber warum sollten wir sie nicht verwenden fürs Fest? Wir brauchen ein Buch übrigens, ich bin der festen Überzeugung. Wir brauchen im Gottesdienst ein Buch. Wir brauchen die Bibel als Buch. Klar kann man auch ein Tablet verwenden, aber das Aufschlagen eines Buches ist auch ein Zeichen. Das knüpft an die Offenbarung, ihr wisst, was ich meine. Ja? Wir werden immer Bücher verwenden, auch wenn wir vielleicht sonst zu Hause keine gebundenen Bücher mehr haben werden. Wir brauchen das. Eine gebundene Bibel. Wir brauchen auch Kerzen, obwohl Scheinwerfer natürlich besseres Licht machen. Die alten Zeichen, die alten Gesten, Leinentücher, die besten Gesänge von gestern in unserer Gegenwart wollen in unserer Gegenwart die Freude am Herrn befördern. Und dazu kommen die wunderbaren Visionen der Zukunft. Der wiederkommende Herr. Wir wissen noch nicht, wie das sein wird, aber diese Vision bewegt uns bereits. Das himmlische Jerusalem, Lagerplan gibt es dafür noch nicht, aber die Vision bewegt uns. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. So steigert sich die Freude im Herrn, wenn wir spüren, lebendige Vergangenheit, vom Geist gefüllte Gegenwart und die Visionen der Zukunft fließen ineinander durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und die Gegenwart Gottes macht uns froh. Wenn das stark ist, wenn uns das stark bewegt, dann wird das unsere Ausstrahlung prägen. Und die Leidenschaft für das Gesetz des Herrn und die Sehnsucht, dass Menschen den Weg der Gesetze des Herrn gehen, wird sich dem unterordnen. Und damit ist auch dieser Leidenschaft gedient. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Amen. Halleluja.